So, Sacharja 7. Heute wollen wir die Verse 4 bis 7 uns vergegenwärtigen. Aber ich möchte etwas rückschauend auf das Bezug nehmen, was wir vor 2 Wochen gesagt haben, um noch einmal das zu erfrischen, worüber wir nachgedacht haben. In dieser Predigt habe ich erwähnt, dass zwischen dem letzten Vers in Kapitel 6 und dem ersten Vers in Kapitel 7 ungefähr 2 Jahre dazwischen liegen. Ja? Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass wir als Leser vielleicht etwas verwirrt sind, ja, und denken, was passiert denn hier? Ja, da ist ein Umbruch zu sehen. Ein Umbruch ist auch zu sehen darin, dass bis zum Ende des 6. Kapitels Sacharja uns 8 Visionen niederschreibt, die der Herr, die Gott ihm gegeben hat, in einer Nacht. Ja, eine Vision nach der anderen, die mit der Zukunft Israel zu tun haben, werden wiedergegeben in Kapitel 1 bis 6. Nun, in Kapitel 7 kommen wir zu einer Stelle, wobei es um eine aktuelle religiöse Frage geht in dem Volk Israel. Ja, wir lesen also von diesen Männern, die aus Bethel kommen, ja, und dann auch die Priester und die Propheten fragen sollen, wie ist es mit einem bestimmten Fasten, ja, und zwar am 5. Monat. Und in der letzten Predigt habe ich das auch schon erwähnt, dass Gott dem Volk Israel eigentlich in seinem Gesetz nur einen einzigen Tag auferlegt hat, an dem sie fasten sollen. Und das war der Yom Kippur. Oder das ist immer noch der Yom Kippur-Tag oder der große Versöhnungstag. Alle anderen fasten. Gott sagt nicht, dass die verkehrt sind, die sind gut, aber sie sind freiwillig. Es ist keine Regel, es ist kein Gesetz. Die Menschen können das machen und Gott sagt, es ist gut, dass ihr das macht, aber das ist nicht das Gesetz. Das ist der einzige Tag, an dem das Volk aber dem Gesetz nach fasten sollte, ist eben der Tag der großen Versöhnung. So, bei dieser Frage, ja, hier in Kapitel 7, geht es nicht um den Tag der großen Versöhnung. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht um einen Tag, an dem der Tempel in Jerusalem von den Babyloniern zerstört worden ist, seinerzeit 586 vor Christus. Ja? Und die gefangenen Juden, lebend in Babylon, haben sich gedacht, es ist eigentlich nicht schlecht, dass wir diese nationale Tragödie, ja, mit diesem Fasten dann auch begehen, uns daran erinnern, was passiert ist an diesem Tag, als eben Babylonier den Tempel zerstört haben. Und das haben sie dann auch gemacht. Ja, für diese 70 Jahre der Gefangenschaft haben sie dann jedes Jahr an diesem Tag, an dem 9. Av, ja, des 5. Monats gefastet und daran gedacht, was passiert ist, als der Tempel zerstört worden ist. Ja. Und dieses Fasten, was sie sich selbst auferlegt haben, als Regel gemacht haben, wurde mit der Zeit in diesen 70 Jahren, das können wir uns vorstellen, zu einem festen Bestandteil ihres, man kann sagen, religiösen Kalenders. Ja? Jetzt aber sind manche zurückgekommen ins Land, jetzt sind sie dabei, den Tempel fertigzustellen, jetzt überlegen die sich, naja, warum fasten wir eigentlich noch? Ja? Der Tempel wird jetzt erbaut, vielleicht brauchen wir gar nicht zu fasten. Und deshalb schicken sie diese Männer, ja, nach Jerusalem, um die Priester zu befragen, wie sieht es damit aus? Sollen wir weiter fasten oder sollen wir aufhören? So, es geht also in Kapitel 7 um eine Menschenregel, die gemacht wurde seinerzeit, ihr Lieben, aus einem guten Grund. Ja? Nun aber, angesichts dessen, dass der Tempel jetzt langsam fertiggestellt wurde, vielleicht überflüssig geworden ist. Und im Zusammenhang dieser Frage nach dem Fasten gibt Gott in den nächsten 2 Kapiteln, das heißt Kapitel 7, Kapitel 8, eine ausführliche Antwort, ja, darauf. Ich muss es eigentlich anders formulieren. in Kapitel 7 und 8 gibt Gott vier Antworten auf diese eine Frage des Fastens. Und wir werden sehen, dass diese vier sehr ausführlichen Antworten Gottes in unserem Text nicht nur Israel betreffen, sondern auch die Gemeinde des Herrn Jesu heute. Wir fallen nämlich genau in die gleiche Falle hinein wie Israel seiner Zeit. Schaut einmal, überlegt einmal. Ganz kurzes Beispiel, ganz aktuelles Beispiel. Manches, was wir in der Gemeinde tun, ja, tun wir deshalb, weil das unsere Tradition ist. Nicht, weil wir es in der Bibel finden. Stimmt's? Das stimmt. Ja? Denken wir zum Beispiel an Weihnachten. Ganz aktuell. Steht vor der Tür. Ja? Wo finden wir in der Heiligen Schrift, dass wir Weihnachten feiern sollen? Ja? Und trotzdem machen wir das als Gemeinde. Nicht alle, aber die meisten christlichen Gemeinden in der ganzen Welt. Ja? Und ich meine, ich könnte noch manches hinzufügen, und das werden wir auch im Verlauf der Predigt. Ich werde von manchen Menschenregeln sprechen, die wir uns selber auferlegt haben und nun aber die zum Teil des Gemeindelebens geworden ist. Und wir fragen uns, okay, können wir uns an dieser Menschenregel oder dürfen wir an dieser Menschenregel andere Christen richten oder beurteilen, die vielleicht diese Regeln nicht beachten? Ja? So, wir sehen also, die Antworten Gottes, diese vier Antworten Gottes, sind zwar an Israel gedacht, aber für uns sind sie genauso wichtig. Und wir werden das sehen, wenn wir diese Antworten Gottes studieren. Und das ist auch interessant zu sehen. Hier kommen Menschen, ja, mit einer aktuellen Frage. Und wir sehen, dass Gott weiter schaut, tiefer schaut als diese aktuelle Frage. Er schaut in das Zentrum des Problems. Ja, er weiß genau, was der Hintergrund dieser Frage ist. Er weiß genau, was im Herzen der Menschen ist. Und deshalb antwortet er so ausführlich auf diese simple Frage nach dem Fasten. Anstatt zu sagen, ja, nein, fertig, braucht nicht mehr, ja, gibt er eine wunderbare Ausführung. Und diese Ausführung, diese Erklärung ist für uns genauso bedeutend wie für Israel damals. Ja? Manche von euch werden sich fragen, Ed, wo siehst du das, dass Gott vier Antworten gibt? Wir haben den Text gelesen, wir können das nicht lesen. Ich möchte uns einfach darauf hinweisen, dass in den nächsten zwei Kapiteln, ja, bestimmte Abschnitte mit derselben Wortwendung anfangen. Ich werde euch gleich sagen, wo diese Wortwendungen zu finden sind. Wenn ihr einen Bleistift habt oder einen Buntstift, ihr könnt das gerne unterstreichen. Ja, dieselbe Wortwendung. Schaut einmal, Vers 4. Vers 4 steht geschrieben, da erging das Wort des Herrn, der Herrscher, an mich folgendermaßen. Und dann gibt Gott eine Antwort. Wir gehen weiter, Vers 8, Kapitel 7, fast genau dieselbe Wortwendung. Und das Wort des Herrn erging an Sacharja folgendermaßen. Wieder wird eine Antwort Gottes gegeben, zweite Antwort. Dann die dritte Antwort finden wir in Kapitel 8, Vers 1. Steht geschrieben, und das Wort des Herrn, der Herrscher, erging folgendermaßen. Wieder wird uns eine Antwort Gottes gegeben. Und die vierte Antwort beginnt in Vers 18 des 8. Kapitels. Und das Wort des Herrn, der Herrscher, erging an mich folgendermaßen. Ja, so wir sehen also, dass hier in Sacharja eine Struktur zu erkennen ist. Ja, dieser Text wunderbar eigentlich geordnet ist für uns, wenn wir nur einmal aufmerksam den Text lesen. Dann erkennen wir auch die Zusammenhänge, die hier manchmal nicht so offensichtlich sind. Das muss ich schon bekennen. Man muss sich schon in den Text vertiefen, sich mit dem Text auseinandersetzen und dann sieht man diese Struktur, diese Zusammenhänge. So lasst uns die erste Antwort Gottes auf die Frage nach dem Fasten anschauen, die uns in den Versen 4 bis 7 gegeben wird. Und überschrieben habe ich diesen Abschnitt unseres Textes mit den Worten, die erste Antwort Gottes oder in der ersten Antwort Gottes geht es um eine Verurteilung des entleerten Rituals. Und wir werden auch sehen, wie aktuell das für uns ist. Und man muss sich auch nicht zu sehr anstrengen, um das zu verstehen, was Gott sagt. Schaut einmal Verse 5b und 6, was wir dort finden. Gott sagt, achtet mal genau auf die Worte. Sehr interessant, wie Gott das macht, wie gründlich Gott ist. Er sagt, wenn ihr jeweils im 5. und 7. Monat gefastet und geklagt habt. Das haben die doch gar nicht gefragt nach dem 7. Monat. Aber Gott ist tiefer. Ja, Gott weiß genau, dass ihre Frage nicht nur den 5. Monat betrifft, sondern auch den 7. Monat, wobei sie sich am 7. Monat auch eine Regel auferlegt haben zum Fasten, die so im Wort Gottes nicht zu finden ist. Faszinierend. Und er sagt auch, wie lange sie diese Regel schon haben. Er sagt, und zwar schon diese 70 Jahre. Habt ihr denn da für mich gefastet? Das ist eine gute Frage. Ja, und dann, und wenn ihr esst und wenn ihr trinkt, esst und trinkt ihr denn nicht für euch? So wie gesagt, Gott ist präziser als die Fragenden, die nach Jerusalem kommen, mit dieser einen Frage. Und er sagt, naja, den 5. sprecht ihr an, den 5. Monat sprecht ihr an, wobei ihr fastet. Wie ist es mit dem 7. Monat? Ist er ausgeschlossen oder ist er mit drin? Was ist denn? Ich finde das so interessant. Ja, lass mich hinzufügen. Ich werde zu dem Fasten am 7. Monat nicht zu viel sagen, nur so viel. Bei diesem Fasten ging es um einen Mann, der seinerzeit gelebt hat und der seinerzeit auch von dem Nebukadnezar über Jerusalem gesetzt worden ist als Statthalter. Und manche von euch werden sich an den Namen Gedalia erinnern. Und an einem bestimmten Tag im 7. Monat wurde er ermordet. Und die Juden haben gedacht, das ist eine gute Sache, ja, dass wir an diesen Gedalia gedenken, indem wir auch an diesem Tag fasten. Ihr könnt aufschreiben, Bibelstellen 2. Könige 25, dort könnt ihr das finden, Verse 22 bis 26, oder Jeremia 41, dort wird die ganze Geschichte uns erzählt. Aber ich will heute nicht allzu sehr darauf eingehen. So, sehr interessant zu sehen. Gott sagt also, ihr kommt mit dieser einer Frage des Fastens am 5. Monat, aber wie ist es mit dem Fasten, das ihr euch selbst auferlegt habt, am 7. Monat? Ja, wollt ihr damit weitermachen, während ihr am 5. dann nicht weitermachen wollt? Was ist nur los? So ist es sehr einfach erkennen, was Gott hier macht. Ja? Er hält einfach den Spiegel vor den Menschen, wenn er sagt, was ist eigentlich eure Motivation? Warum ihr dieses Fasten euch auferlegt habt. Was war die Motivation gewesen für all diese 70 Jahre, dass ihr das gemacht habt? War es wegen mir gewesen oder war es wegen euch gewesen, dass ihr gefastet habt? So zwei Dinge will ich erwähnen im Zusammenhang dessen, was wir hier erkennen. Erstens, ihr Lieben, wichtig. Das ist so wichtig für uns als Gemeinde des Herrn Jesu. Gott ist sehr wohl daran interessiert, was unsere Motivation ist für das, was wir tun als seine Menschen. Noch einmal, Gott ist sehr wohl daran interessiert, was unsere Motivation ist für das, was wir tun als seine Menschen. So, warum tun wir als Kinder Gottes das, was wir tun, zum Beispiel in der Gemeinde und in unserem alltäglichen Leben? Ganz einfaches Beispiel. Wenn ich als Prediger, ja, in der Gemeinde nur deshalb diene, weil ich denke, naja, es ist viel anstrengender, 8 Stunden Sand zu schaufeln oder Steine zu schleppen, ja, als zu predigen, um mich für die Predigt vorzubereiten oder Bibelstunde oder Leute zu besuchen, was weiß ich, dann kann der Dienst, mein Dienst als Prediger, trotzdem noch ein segensreicher Dienst sein. Mit Sicherheit. Gott kann ein unvollkommenes Werkzeug gebrauchen, um euch zu segnen. Mit Sicherheit ist das so. Aber ich tue dann den Dienst für mich und nicht für den Herrn, der mich erlöst hat. Dann tue ich das, was ich tue, nicht zur Ehre Gottes, dann tue ich das, was ich tue, wegen meiner Bequemlichkeit oder wegen meiner Faulheit. Machen wir weiter. Wie ist das mit euch, wenn ihr zur Gemeinde kommt, jeden Sonntag um 9.30 Uhr? Warum tut ihr das? Warum? Tut ihr es, weil es euer Herzensanliegen ist, Gott anzubeten und ihn zu verherrlichen in der Gemeinschaft der Glaubensgeschwister? Oder weil, wir kennen es halt nicht anders, deshalb kommen wir jeden Sonntag zusammen. So ein Motiv, das Motiv des Herzens, sehr, sehr wichtig. Und jedes Mal, wenn wir zum Gottesdienst kommen, müssen wir unsere Motivation immer wieder überprüfen. Was ist mein Anliegen, wenn ich zum Gottesdienst gehe? Was ist es? So, was ist oder wie ist es mit bestimmten Regeln, die wir haben, die wir halten in unserer Gemeinde, in unserem Leben, die wir dann aber so in dem Worte Gottes nicht finden? Ja, warum halten wir diese Regeln? Ja? Was ist unsere Motivation, dass wir sie halten? Auch hier will ich ein praktisches und persönliches Beispiel weitergeben. Seinerzeit habe ich ein Buch gelesen von einem christlichen Schriftsteller. Und in dem Buch hat es ging darum, wie wir mit materiellen Dingen umgehen, die Gott gibt, die wir uns dann leisten können oder manchmal vielleicht nicht leisten können, wofür wir dann Schulden aufnehmen und so weiter. Und in diesem Buch hat der Schriftsteller eine Frage gestellt. Er hat gefragt, denkst du, Jesus würde einen neuen BMW fahren? Das ist eigentlich eine ausländische Frage. Wie kann man so etwas fragen? Was weiß ich, was Jesus tun würde? Ja? Aber eins ist klar, wir sehen im Leben Jesu, der hat kein Fahrrad gehabt, ja, kein Esel, kein Kamel. Das Einzige, was er hatte, was er besessen hatte, war sein Umhang, ja, als Prophet. Aber diese Frage, diese ausländische Frage hat mich angesprochen. Und dann habe ich mir eine Regel aufgestellt und gesagt, wenn ich mir ein neues Auto kaufe, das ist für mich Sünde, das werde ich nie machen. Ja, das ist meine persönliche Regel, die ich mir aufgestellt habe und nach der ich mich richte, weil mich mein Gewissen plagen würde, ein neues Auto zu kaufen für so viel Geld, für ein Ding, das sowieso brennen wird, vergehen wird. Ja? Aber das ist meine persönliche Regel, die ich nicht an andere mache. Ich kann nicht sagen, oh, der fährt jetzt aber ein neues Auto, der kann nicht ein Christ sein. Versteht ihr? Plötzlich wird meine Regel, meine persönliche Regel, ein Maßstab, wie ich den anderen beurteile. Das geht nicht. Ich kann auch nicht sagen, oh, ich kaufe mir kein BMW, kein Porsche, was weiß ich, kein neues Auto sowieso. Dafür fahre ich etwas gebrauchte Autos und damit will ich mir aber einen besseren Platz im Himmel verdienen. Kann ja auch sein. Das ist nicht meine Motivation, wenn es die Motivation ist, dann ist es falsch. So, meine Regel, die ich mir für mich persönlich aufgestellt habe, die darf ich keinem anderen Menschen auferlegen. Ja? So, wir können manches ansprechen in diesem Zusammenhang. Die Sache ist ja die, manche, die diese Menschenregeln haben, ja, die sie zum Teil für sich selber gemacht haben, sie übernehmen das in die Gemeinderegel. Und plötzlich wird diese Regel, die einer persönlich für sich aufgestellt hat, zu einer Gemeinderegel, an der man dann die anderen beurteilt. Und das ist nicht richtig. Ja? Wir werden nachher noch einiges ansprechen, aber lasst uns weitermachen. So, wir sehen also, die Motivation für all unser Tun als Kinder Gottes und auch die Regeln, die wir manchmal selbst uns auferlegen, diese Motivation dafür ist wichtig. Ja? Und immer wieder weist uns das Wort Gottes darauf, so auch in unserem Text. Und ich als Mensch, Ihr Lieben, ich als Mensch, ich kann doch in euer Herz nicht schauen. Ich weiß nicht, warum ihr hier seid. Ich hoffe, ihr seid hier, um Gott den Vater anzubeten, weil euch das ein persönliches Anliegen ist. Ich weiß aber nicht, was in eurem Herzen abgeht. Aber Gott, unser Vater, der weiß doch. Der schaut in euer Herz, er weiß ganz genau, ob ihr mit den Gedanken hier seid oder woanders. Beim Hausbau, Autokauf, Buch lesen, ja, Gott weiß das. Gott sieht unser Herz. So, von daher ist es sehr, sehr wichtig, dass unsere Motive korrekt sind. Gott, der Vater, schaut in unser Herz. Und deshalb finden wir ja auch diese wunderbaren Herausforderungen immer wieder in dem Worte Gottes, wie zum Beispiel in Kolosser 3, Vers 17. Kolosser 3, Vers 17 sagt, und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesu und dankt Gott dem Vater durch ihn. Oder 1. Korinther 10, Vers 31 wird noch deutlicher gesagt, tut alles zu Ehre Gottes. So, also nicht nur predigen, nicht nur missionieren, nicht nur Seelsorgearbeit, alles zu Ehre Gottes. Ja? Und die Frage an uns ist natürlich diese, leben wir so? Was sind unsere Motive? So, wir schauen wieder in unseren Text. In den Versen 5 bis 6 verurteilt Gott eigentlich nicht das Fasten als solches, ja, sondern ein leeres Ritual, eine Menschenregel, eine Tradition, die sich im Volk eingenistet hat, ja. Wie gesagt, er verurteilt nicht das Fasten als solches, sondern wozu es verkommen ist. Das Volk Israel fastete und trauerte deswegen, weil der Tempel zerstört worden ist. Nicht, sie fasteten nicht, weil sie gesündigt haben und deshalb Gottes Strafe kam und den Tempel zerstört hat. Ja, ist genauso oder ähnlich. Ich mache mal einen Vergleich. Ein Dieb wird erwischt beim Stehlen und er ist traurig drüber. Ja? Und er ist natürlich bereut das Ganze, aber er bereut, weil er erwischt worden ist, nicht weil er gestohlen hat, weil er ein Dieb ist. Ja? Seht ihr den Unterschied? Und das ist genau, was mit Israel war. Oh, sie waren sehr traurig, dass der Tempel zerstört worden ist, aber sie haben vergessen, traurig zu sein über die Sünde der Väter. Und das ist, worauf Gott sie aufmerksam macht. Ja? Und in dem 7. Vers zeigt uns das Wort Gottes, dass das immer schon ein Problem des Volkes Israel gewesen ist. Stellt euch vor, lass mich den 7. Vers lesen. Sind nicht dies die Worte, welche der Herr durch die früheren Propheten verkündigen ließ? Als Jerusalem noch bewohnt war und Frieden hatte, samt den umliegenden Städten und so weiter und so weiter. Was Gott hier macht, ist sehr einfach. Ja? Er sagt, dass zu seiner Zeit, als Israel noch gut ging, wirtschaftlich, politisch, alles stabil war, die Propheten haben auf das Zu-Kurz-Kommen des Volkes aufmerksam gemacht. Die Propheten haben seinerzeit, seine Gottespropheten haben seinerzeit dem Volk vermittelt und gesagt, ihr Leute, passt doch auf. Ja, in all eurem Tun. Oh ja, ihr bringt Opfer, ihr haltet das Gesetz, aber ihr tut das nur äußerlich. Das Herz ist weit weg von Gott. Das ist euer Problem. So, diese persönliche Beziehung zu Gott, die im Alten Testament ganz klar zu ersehen ist, haben sie ersetzt mit einer entleerten Tradition, mit einer Regel, mit einer leeren Regel. Ja? Und darin sind sie stecken geblieben. Das interessiert Gott nicht, was die opfern, ohne mit dem Herzen dabei zu sein. So, das geistliche Leben des Volkes Israel ist zu einem entleerten Ritual verkommen. Und ihr Lieben, kennen wir das heute in der Gemeinde auch? Oh ja. Denk, das einfache Beispiel für mich, Naja, wieder, ich kann nicht in das Herz des Menschen schauen, aber ich habe schon manche Gottesdienste in Kirchen besucht. Ja, und dann wird da lateinisch irgendwie dahergeredet, eine Formel aufgesagt und damit hat es sich und die Menschen laufen raus aus der Kirche und gehen sofort in die Kneipe. Bier trinken, habe ich schon erlebt. Entleertes Ritual. Wo waren die vorher gewesen, als das ganze Lateinische da aufgesagt worden ist? Sie waren schon mit dem Gedanken bei der Theke. Natürlich. Ja. So, das geistliche Leben des Volkes Israel war oder ist zu einem entleerten Ritual verkommen. Sie lebten ihr geistliches Leben, ich habe das hier aufgeschrieben, auf dem Autopiloten. Ich glaube, das ist grammatisch nicht richtig, aber im Englischen würde das heißen Cruise Control Christians. Ja, auf Cruise Control. Ja? Man macht, was man macht, man opfert, man geht, aber das Herz ist nicht dabei. Ja, man kommt zum Gottesdienst, aber mit dem Herzen ist man woanders. Ja, wie gesagt, beim Hausbau, beim Skilaufen, was weiß ich. Ja? Und genau dasselbe Problem. So, wir sehen das Problem im Volk Israel damals. Genau dasselbe Problem spricht Jesus an zu seiner Zeit, wenn er Folgendes sagt. Hört genau zu, was Jesus sagt. Er sagt, ihr Heuchler, treffen hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht. Wer ist Jesaja? Oh, Prophet Gottes. Was hat er zum Volk gesagt? Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund. So, Gott spricht durch Jesaja und sagt Folgendes zu dem Volk Israel. Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen. Aber ihr Herz ist ferne von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Menschengebote. Ja? So, wir kommen zurück zu unserem Text. Was passiert hier in Sacharja 7? Gott zeigt seinem Volk durch den Propheten Sacharja, Leute, ihr steckt heute genauso in derselben Gefahr wie damals eure Väter, kurz vor der Zerstörung Jerusalems. Ja? Ihr verwechselt Tradition, ihr verwechselt ein entleertes Ritual mit der aufrichtigen Beziehung des Gehorsams zu mir, zu Gott. Und er sagt, ihr seid nicht besser als eure Vorväter, deren Ungehorsam dazu geführt hat, dass, und das ist ohne Frage, wer hat den Tempel zerstört? Das waren die Babylonier, das ist richtig. Aber wer hat die Babylonier dazu gebraucht, dass der Tempel zerstört wurde? Gott. Ja, das war die Strafe Gottes für den Ungehorsam Israels. Sehr aktuell, gerade auch heute, wenn wir über den Krieg Israels nachdenken mit Hamas. Aber ich beziehe das mal auf uns. Ich spreche jetzt nicht über das, was in Israel passiert, ich spreche über das, was in unserem Leben passiert. Ja? Das ist das große Problem vieler Christen heute. So viele Christen denken, oh, wenn ich zur Kirche gehe, immer rechtzeitig da bin, ordentlich angezogen bin, mein Haarschnitt einigermaßen okay ist, wenn ich nicht rauche, wenn ich nicht trinke, wenn dies und jenes, ja, wir können einiges noch hinzufügen. Sie denken, sie sind okay. So, anstatt, dass sie ihr Herz einmal überprüfen und fragen, ist mein Herz in Ordnung mit meinem Heiland Jesus Christus? Überprüfen viele, ob die Frauen Röcke tragen und nicht Hosen. Man überprüft, wie ich in einer Gemeinde oder von einer Gemeinde gehört habe, dass die Röcke eine richtige Länge haben. Und dann laufen Leute im Foyer rum mit einer Schablone, ja, mit einem Zollstock. versteckt. Ja? Und dann, wenn die Frauen, wenn die Röcke zu kurz sind, also nicht über die Knie eine bestimmte Weite, ja, dann sagen sie, es sind die zu Besuch kommen. Ja? Die, die schon in die Gemeinde gehören, die wissen genau, was sie tragen müssen. Aber die zu Besuch kommen und deren Rock ein bisschen zu kurz ist, die sagen, oh, da ist noch ein Platz auf dem Balkon. Da könnt ihr bitte hingehen. Ja? Andere überprüfen, ob man in seinem Haus einen Fernseher hat oder nicht. Und danach beurteilt man das geistliche Leben eines Menschen. Aber auf der anderen Seite hat jeder in seiner Tasche ein iPhone, das viel gefährlicher ist als Fernseher. So, wir sehen Menschenregel, Menschengebote, die zu etwas gemacht werden. Man darf das nicht, das geht doch nicht. Und dann beurteilt man die Menschen, oh, der hat einen Fernseher, der ist zu groß. Ja, der kann kein Christ sein. Und das ist genau die Ursache, warum bei vielen Menschen in der Gemeinde der Glaube an Jesus Christus, den Heiland, nur ein entleertes Ritual ist. Das Halten bestimmter Regeln und nicht mehr. Ja? Cruise Control Christians. Man macht, was man macht, weil man das schon immer gemacht hat, weil man das nicht anders kennt und weil das einfacher ist, als sich selbst einmal zu überprüfen und zu sehen, was für widerliche Gedanken und Gefühle im Herzen manchmal sind. Ja? Es ist einfacher, eine Regel zu befolgen, als sein Herz zu überprüfen und zu sehen, wie ist eigentlich meine Beziehung zu dem Herrn. Ja. Ich habe das schon einmal erzählt, auch eine sehr aktuelle Illustration von einem Gemeindeleiter, ja, der ein Geschäftsmann war und der seine Kunden manchmal beschummelt hat, ja, hintergangen hat. Und als ein anderer, der mit ihm gearbeitet hat, ihn darauf aufmerksam gemacht hat, gesagt hat, du gehst doch zur Gemeinde. Nicht nur das, du bist Gemeindeleiter, wie kannst du hier so etwas machen, sagte er. Gemeinde ist Gemeinde, Geschäft ist Geschäft. Ihr Lieben, das ist Selbstbetrug. Das ist Selbstbetrug. Ja? So, in seinen Worten ist er am Sonntag ein anderer Mensch wie von Montag bis Samstag. Wo gibt es denn sowas? So war Jesus so gewesen? War Jesus am Sabbat ein anderer Mensch als an anderen Tagen? Wie ist es mit den Jüngern? Waren sie am Sonntag andere Menschen gewesen wie an anderen Tagen? Plötzlich nicht Nachfolger Jesu? So, man betrügt sich selbst, wenn man so lebt und denkt. Ja? Und meine Frage ist diese, warum die Christen das nicht merken? Ich denke, die Antwort ist vielfältig, aber schauen wir einmal in den Text. Und das ist das Zweite, worauf ich uns hinweisen möchte. Der Text, er deutet das so ein bisschen hin auf diese Richtung, er weist auf diese Richtung, sage ich mal, ja, dass der Mensch in diese Falle des leeren Ritualismus dann interessanterweise hineinfällt, sobald es ihm etwas besser, materieller besser geht. Ja? So, als die Männer kommen und diese Frage stellen, anscheinend hatten sie Zeit, das zu tun. Ja? So, es ging schon etwas besser den Gefangenen, die dann zurückgezogen sind nach Israel, die dann angefangen haben, den Tempel zu bauen, so nach einigen Jahren. Ja, der Wohlstand kam dann, weil das fleißige Leute waren. Und die Gefahr ist immer diese, dass mit dem Materialismus, ja, mit dem Reichtum, mit dem Wohlstand, auf der anderen Seite ist mit dem geistlichen Leben aber runtergeht. Ja? Sobald es einem materiell etwas besser geht, vernachlässigt man das Geistliche. Und ihr habt das erlebt, in Deutschland nach dem Krieg waren die Kirchen voll. Sobald es etwas besser wurde, wurden die immer leerer, 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 leerer. Ja, das ist ein Prinzip, das wir erkennen. Und da ist genau die Gefahr. 1. Timotheus 6, Vers 10 sagt uns ganz deutlich, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Ja? Plötzlich, wenn man sich manches leisten kann, einen BMW, ja, oder einen Porsche, ist man abgelenkt von dem, was wirklich wichtig ist, von dem, was zählt. Und dann ist es auf einmal einfacher, eine Regel zu halten und diese zu befolgen, anstatt immer und immer wieder diese persönliche, innige Beziehung zu dem auferstandenen und lebenden Herrn Jesus zu begehren, die alles in meinem Leben bestimmen muss. So lassen wir das nicht zu in unserem Leben. Lassen wir das nicht zu. Auch wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, ja, dass unser Christsein nicht zu einem entleerten Ritual verkommt. Das will doch Jesus nicht. Unser Glaube muss eine innige, tiefe Herzensangelegenheit sein, die dann unser ganzes Leben und Handeln informiert. Und auch hier, ich kann das in euch nicht bewirken. Ich kann euch nur dazu ermahnen. Und ihr selbst müsst dann euer Herz überprüfen und fragen, Herr Jesus, wie ist eigentlich mein Leben vor dir? Du bist der lebendige Gott. Du bist der gegenwärtige Heiland. Du hast versprochen, mit uns zu sein, bis zu der Welt enden. Du bist da. Wie siehst du mich? Oft machen wir uns Gedanken, wie sehen mich die Nachbarn, wie sehen mich die anderen, wie beurteilen sie mich? Who cares? Who cares? Wirklich. Ja, das Wichtige ist, wie sieht Jesus mich? Wie beurteilt er mich? Schlussendlich ist das, was wirklich zählt. Ja, ihr Lieben, wir lieben doch Jesus, oder? Lieben wir Jesus? Ja, wir lieben Jesus. Wir wollen doch zu seiner Ehre leben, oder? Natürlich. Wir wollen doch, oder wir erwarten sein Kommen sehnsüchtig. Das ist mein Wunsch, ich hoffe, euer auch. Wir wollen doch nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit trachten. Das ist unser Herzensanliegen. Und deshalb, also wir sehen, ja, wie aktuell eigentlich diese Sache, die wir im Alten Testament finden, im Zusammenhang einer Frage, einer schlichten Frage, wie ist es mit dem Fasten, wie aktuell das auch für uns heute ist. Und deshalb schließe ich heute Morgen unsere Betrachtung mit einer Herausforderung, letzten Herausforderung dieser Predigt. Ja, es ist die Herausforderung unseres himmlischen Vaters an uns, seine Kinder. Und wir finden diese in Sprüche 23, Vers 26. Es wird dort gesagt, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Nicht dein Portemonnaie, dein Herz. Und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Noch einmal, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Sein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden und besonders in unserem Leben.